Haben alle die Zeitänderung überstanden? Für uns ist es immer schwierig, am Morgen zu wissen, welche Uhr sollte ich vertrauen, ob das dann übergangen ist. Genau. Aber wir sind jetzt da. Vielleicht kann man Elfi, vielleicht kann man auch andere, die die Zeitalter nicht irgendwie richtig verstanden haben. Mal schauen. So, heute habe ich Themen von Lukas 18, 9 bis 14. Ist es eigentlich ein sehr bekanntes Gleichnis. Und der Reto hat auch ein paar Fragen gestellt um das Gleichnis. Und anstatt das Gleichnis zu lesen, ich habe eine Parodie geschrieben um das Gleichnis. Anstatt zwei Leute gibt es dann drei Leute. So, im Tempel stand ein Pharisäer voller Stolz und rezitierte seine lange Liste guter Taten. Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie andere Menschen. Betrüger, Lügner oder Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich besitze. In einiger Entfernung von der Menge stand auch ein Zöllner. Er schlagt seine Brust und ruft, Gott sei mir Sünder gnädig. Dann gibt es noch einen dritten Mann, ein gutmeinender Beobachter, der weder Pharisäer noch Zöllner war. Er lächelte zufrieden und dachte bei sich, Gott sei Dank bin ich nicht wie jeder Pharisäer und Gott sei Dank bin ich nicht sündig wie jener Zöllner. Offensichtlich mache ich alles richtig. So ist es meistens, wenn ich das Gleichnis lese. Es ist oft, man könnte es dann wie die dritte Person, fühle ich mich meistens an. So. Vielleicht kennt ihr das ursprüngliche Gleichnis, auf dem Parodie basiert. Es ist bekannt, aber ich finde es auch trotzdem spannend, in bekannte Geschichten wieder einzutauchen, mit der Erwartung, etwas Neues zu entdecken. Und heute geht es mir nicht darum, was dieser Text über das Gebet sagt, sondern um die Frage, welche sozialen und religiösen Auswirkungen hat dieses Gleichnis? Und wie wollte Jesus, dass sein Publikum, uns eingeschlossen, darauf reagiert? Lukas schreibt, also bevor das Gleichnis beginnt, Lukas gibt uns einen Tipp vom Kontext und Publikum, die Jesus dann gesprochen hat. So, Lukas schreibt, einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie gerecht vor Gott lebten. Für andere hatten sie nur Verachten übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Das Schlüsselwort hier ist Gerechtigkeit. Und wenn unsere Vorstellung davon verzerrt ist, könnten wir Jesu Botschaft auch missverstehen. In greco-römischer Kontext bezeichnete Gerechtigkeit oder Dikaios eine Person, die gebildet war, die sich in Sitten und Gesetz hielt, oder im Grunde einfach ein normaler, sympathischer, respektabler Mensch oder Person. Im Kontext des Alten Testaments bedeutet Gerechtigkeit jedoch etwas anderes. Sie beschreibt eine Beziehung, die Beziehung zu Gott, zu anderen Menschen, zu Tieren und sogar zur Schöpfung selbst. So ein Mensch bleibt nicht dadurch gerecht, dass er Gesetze oder moralische Regeln einhält, sondern indem er loyal gegenüber dem Geber dieses unverdienten Status handelt. Wie wir in meiner letzten Predigt gelernt haben, waren die Pharisäer eine Art Separatisten. Die Ironie, die Jesus hier aufzeigt, ist, dass einige Pharisäer, also nicht alle, eine hellenistische Vorstellung von Gerechtigkeit übernommen hatten. In Gerechtigkeit zu leben bedeutet in richtiger Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen und zur Schöpfung zu leben. Und eigentlich ist es gar nicht Neues. Im Mika 6, 7 steht, womit soll ich vor den Herrn, das ist die richtige Übersetzung, okay, wird es mit dem Herrn gefallen, wenn ich ihm düsig Widder bringe und 10.000 Krüge mit Olivenöl? Soll ich mein erstgeborenes Kind hergeben, damit er mir mein Verbrechen verzeiht? Soll ich die Frucht meines Leibes opfern, damit er mir meine Schuld vergibt? Es würde dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Das Rechte tun, Nachsicht mit anderen haben und bewusst den Weg mit deinem Gott gehen. Nicht alle Pharisäer lebten dagegen, was sie hier geschrieben haben. Die haben das sicher auch bewusst, was dort geschrieben ist. Aber es hat genügt, dass Jesus sie zu Recht für ihre Ungerechtigkeit kritisiert. Das Gleichnis sagt auch etwas über das Gebet, aber sein eigentliches Thema ist die Beziehung zwischen Gott, den Menschen und Menschen untereinander. Es beginnt mit zwei Männern, die gingen zum Tempel, um zu beten. Damals gab es ein tägliches Sühneopfer, eines am Morgen, Sonnenaufgang, und auch eines am Nachmittag um 3 Uhr. Und es ist bekannt als die Tamid-Opfer. Nach dem Opfer wurde dann Weihrauch verbrannt. Und während dieser Zeit beteten die Menschen. Im Lukas 1 beschreibt eigentlich diese Szene, zur Stunde des Rauchopfers war die ganze Menge des Volkes draußen und betete. Das heißt, Gebet ist nicht nur ein privates Gespräch hier zwischen Menschen und Gott, sondern es ist wie in diesem Kontext ein gemeinsamer Gottesdienst. Also diese Szene beschreibt also einen Moment von öffentlicher Anbetung und zugleich persönlichem Gebet. Der erste Charakter ist unser Pharisäer. Lukas betont, dass der Pharisäer abseits stand von dem anderen. Als Separatist treibt er diese Identität bis zum Äußersten. Selbst im Tempel trennt er sich von den anderen Anbetern. Und manchmal Übersetzungen legen nahe, dass er für sich allein betete. Aber damals wird es eigentlich üblich, laut zu beten. Dann hat er auch die Gelegenheit, zu anderen predigen, wenn er betet, und dabei auch noch sein Ego zu streicheln. Der Pharisäer in diesem Gleichnis ist bestimmt eine Karikatur, eine satirische Übertreibung einer bestimmten Richtung pharisäischer Denk- und Verhaltensweise in Jesus' Zeit. Dass es sich um eine Karikatur handelt, wird deutlich, weil seine Aussagen völlig übertrieben sind. Zum Beispiel: Das Gesetz verlängerte Fasten nur einisch im Jahr. Vielleicht fromme Jüdische haben sie vielleicht auch zwei Tage vor großer Fest und 2 Tage danach. Das wäre 12 Mal im Jahr. Aber der Pharisäer sagt, dass er fastet 2 Mal pro Woche. Das Gesetz verlangt auch nur den Zehnten von Ertragen wie Getreide, Öl und Wein. Doch dieser Mann gibt den Zehnten von allem, was er besitzt. Und man bekommt fast ein lustiges Bild, wie er den Zehnten von seiner Decke, seiner Teller, seinem Haus oder Kleider einfach abgibt. Und ein Bild, das Jesu Zuhörer vermutlich zum Lachen brachte. Und zugleich wird deutlich, dass dieser Pharisäer betet eigentlich gar nicht. Im jüdischen Gebet beinhaltet er immer ein Sündbekenntnis, Dank und Bitte, entweder für sich selbst oder für andere. Die Zuhörer haben auch das sicher auch bemerkt. Jesus verurteilt also nicht die Pharisäer, sondern zeigt eine echte Heuchelei auf, die viele damals erkannt haben. Unsere zweite Charakter in dieser Geschichte ist der Zolleinnehmer, der Zöllner. Im Gegensatz dazu steht der Zöllner ebenfalls in einer Entfernung, aber aus einer anderen Gründe. Und hier wird deutlich, der Pharisäer trennt sich, der Zöllner wird getrennt. Er weiß, dass er nicht dazugehört, er weiß, dass er unwürdig ist, überhaupt dort zu stehen. Er zweifelt sogar daran, ob das Opfer überhaupt für ihn gilt. Normalerweise würde im Gebet der Kopf gesenkt und die Hände über der Brust gekreuzt, wie ein Diener vor seinem Herrn. Doch dieser Mann schlägt sich an die Brust, ein Zeichen tiefster Trauer und Scham. In der jüdischen Kultur war es eigentlich mehr gewöhnlich für Frauen, ein Gesture von Frauen, nicht von Männern, und oft bei Beerdigungen. Und nur eine weitere Stelle im Neuen Testament befindet mit dieser Verhaltung. Und das ist beim Bekreuzigung von Jesus, wo sich vielleicht auch wahrscheinlich Mann und Frau sich nach Jesus an die Brust legt aus Trauer und Entsetzung. Und es sollte ein kraftvolles und zugleich zutiefst verstörendes Bild sein. Der Zöllner betet: Gott sei mir Sünder gnädig. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, hilaskomai, ist nicht dasselbe, was Bartimäus benutzt, weiter im Lukas 18. Im Lukas 18 heißt Bartimäus sagt: Sohn David, erbarme dich meiner. Hilaskomai lässt sich besser übersetzen mit Sühne für mich. Ein sehr altes deutsches Wort, vielleicht sind wir nicht so oft, aber mach Sühne für mich. Im Grunde bittet der Mann Gott, für ihn Sühne zu schaffen, nachdem der Priester die Sühne bereits für das Volk als angenommen erklärt hat. Also während, wenn wir das könnt vorstellen, während also die anderen Gottes Annahme des Opfers Israels feiern, steht dieser Mann abseits, schlägt sich an die Brust und bittet immer noch um Sünden. Ein buntes Bild dafür, wie es sich anfühlt, ausgeschlossen, beschämt und ungerecht behandelt zu werden. Jesus schließt die Geschichte damit, dass der Pharisäer, überzeugt von seinem guten Stand vor Gott, nicht gerecht gemacht wird. Und Jesus bezeichnet sich sogar den Pharisäer als den anderen. Ein Hinweis darauf, dass Gott keine Beziehung zu ihm hat. Und es ist der Zöllner, der Außenseiter, der Feind Israels, der Unterdrücker des jüdischen Volkes, der vom inneren Kreis des Tempels Ausgeschlossene, wird in der Begegnung mit Gott gerecht gemacht. Und wir sehen das immer wieder eigentlich im Neuen Testament. Eine Person, die scheinbar zur innersten Gruppe, wie der Pharisäer, ist in Wirklichkeit ein Außenseiter. Und die Person, die weit weg ist, fern von der In-Gruppe, ist in Wahrheit der Insider. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott niedrig und klein gemacht. Oder in einer anderen Übersetzung steht: Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und dieses Motiv zieht sich wie ein roter Faden durch das Neue Testament. Ich will es nicht alles durchlesen, ich kann es auch abfotografieren. Der Markus hat auch ein paar von der Predigt auch hinter abgedruckt. Ich könnte auch dann nach der Gottesdienst auch ein paar nehmen. Aber für Jesus ist Sünde nicht in erster Reihe oder erster Linie ein gebrochenes Gesetz, sondern eine gebrochene Beziehung. Der Pharisäer hielt alle Gebote und sogar mehr. Sein Scheitern lag nicht im Gesetz, sondern in der Beziehung zu Gott und zu seinem Nächsten. Und der Zöllner, Sünder und Außenseiter, hält das Gesetz nicht, ist ritual unrein und wird für Israels abfallfreundlich gemacht, und danach wird er gerechtfertigt. Das ist meine Tochters Lieblingsfolie. Genau, so da sicher nicht. Diese Geschichte treibt die Theologie der Sühne und Zugehörigkeit in eine radikale Richtung. Manche in Jesu Publikum haben vermutlich über die Karikatur des Pharisäers gelacht und die Kritik verstanden. Vielleicht hatten sie solche selbstgerechten Auftritte schon erlebt. Aber andere waren wahrscheinlich entsetzt, weil Jesus hier andeutet, dass jeder Sühne empfangen kann. Denn wenn selbst der Zöllner gerechtfertigt werden kann, dann werden alle Grenzen, die die Pharisäer gezogen haben, um sich von Sünden und Zöllnern zu trennen, grundsätzlich in Frage gestellt. Aber was heisst das für uns, für die Kirche? Dieses Gleichnis fordert uns nicht nur dazu auf, unsere Beziehung zu Gott zu überdenken, sondern auch unsere Beziehung zum Nächsten. Und ich glaube, wir können uns alle fragen, als Gemeinde, als auch in individuell, wer ist der Zöllner der historischen Kirche, der weltlichen Kirche oder der Weltkirche und auch der lokalen Kirche? Und welche Menschen oder Gruppen hat die Kirche schlecht aufgenommen, bewusst oder vielleicht auch unbewusst? Letztes Mal habe ich gesagt, dass es drei Arten gibt, über Gemeinschaft nachzudenken. Die begrenzte, die unscharfe und die zentrierte Denkweise. Aber heute möchte ich das kurz aufgreifen, weil ich glaube, dass diese Perspektiven uns helfen, das Gleichnis besser zu verstehen. So, Grenzdenker. So, bounded thinking. Also, wie denken wir über Gemeinschaft? Drei Modelle: begrenzt, unscharf, zentriert. Erstens, begrenzte Denken. Das eigentliche Problem ist nicht die Grenze selbst, sondern die Denkweise, die sie entstehen lässt. Es ist die Vorstellung, dass klare Merkmale innen und außen trennen. Es gibt damit uns und us and them, uns und dir. Wir denken in begrenzte Kategorien, wenn wir fragen, was muss jemand glauben oder tun, um dazu zu gehören? Oder wie wir diese Fragen beantworten, die Antwort kann schnell zur Grenze. Wer das eine nicht glaubt oder tut, gehört dann nicht dazu. Das kann so einfältig sein, wie man muss Gemeindemitglied sein oder muss wiedergeboren sein, getauft sein. Oder es kann auch subtiler sein, man muss dieselbe Nationalität haben oder derselben politischen Gruppe gehören. Und mit einem Sportvergleich, es ist wie einem Fußballverein. Genau klar ist, wer ist im Team und wer nicht. Die Grenzen sind wichtig, damit einfach nicht jeder zum Training kommen und zum Spielen auftauchen. Und das passt gut zum Fußballverein. Aber stell dir vor, wir würden Kirche so machen. Wenn wir sagen, du musst bestimmte Kriterien erfüllen, eine Gebühr zahlen oder bestimmte Dinge glauben, dann wirkt das absurd. Und doch verhält sich die Kirche oft genauso. Und Jesus möchte, dass wir uns dessen bewusst werden und dagegen ankämpfen. In diesem Gleichnis kritisiert Jesus das begrenzte Denken. Er fordert uns nicht auf, Grenzen völlig aufzugeben. Jesus sagt nicht, die Pharisäer sollen das Gesetz nicht mehr halten, weil Jesus an einer anderen Stelle sagt, denkt nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Wenn eine Gemeinde ohne Grenzen, das ist die Fuzzy Set oder unscharfe Gemeinschaft. Eine unscharfe Set-Haltung sieht Grenzen selbst als das Problem und löscht sie aus. Es ist ein Nicht-Fragen, Nicht-Sagen miteinander. Man lässt die Menschen leben, wie sie wollen und verspricht, nichts zu urteilen. Nach einer Verletzung durch begrenztes Denken mag das erfrischend wirken, doch es führt nicht zu echter Gemeinschaft oder Jüngerschaft. Stattdessen führt das Individualismus und Relativismus. Ich habe auch einen Sportvergleich und ein Bild vom ChatGPT gemacht. Das wäre, als würden wir zum Park gehen, um Fußball zu spielen, doch jeder bringt sein eigenes Spielgerät. Jemand in einem Frisbee oder Hockeysack oder Hockeyschläger. Es gibt keine gemeinsame Praxis. Am Ende spielen wir alle nebeneinander her, aber nicht miteinander. Dann ist Zentrumsucher oder Centered Thinking. Es gibt weiterhin einen Mittelpunkt, aber die Grenzen sind nicht ausschließend. In einem Sportvergleich wir laden alle ein, Fußball zu spielen. Wir einigen, Fußball zu spielen und auf die Regeln. Und wenn jemand kommt mit einem Frisbee, sagen wir, ja, das ist ein Frisbee, aber wir spielen Fußball. Die Grenzen sind klar, aber die sind nicht aussagend. Die Einladung hängt nicht vom Alter, Geschlecht oder Fähigkeit ab. Es gibt keine Gebühr und keine Uniformpflicht. Der Mittelpunkt ist das Spiel. Wer sich auf das Spiel zubewegt, wer sich darauf einlässt, ist Teil des Spiels. Der Fehler des Pharisäers in dieser Geschichte ist nicht, dass er das Grenze hält, sondern dass er sein Vertrauen auf das Gesetz setzt. Und wir mögen lachen wie das ursprüngliche Publikum. Aber wenn wir uns ertappen beim Denken wie der dritte Person, zumindest bin ich nicht wie der Pharisäer, dann haben wir uns selbst bereits verurteilt. Und jetzt blieb die Frage, wie können wir diesem begrenzten Denken widerstehen? Ich glaube, es gibt drei Wege, wie wir begrenzte Denken widerstehen. Erstens, wir müssen anerkennen, dass begrenztes Denken zutiefst menschlich ist. Und gerade das macht Jesu Lehre so radikal, weil es kommt nicht automatisch. Sie ruft uns dazu auf, unsere Denken immer wieder bewusst zu hinterfragen und zu erneuern. Wir können uns fragen, gegen wen oder was predigen wir, vielleicht ohne es zu merken. Oder welche Menschen sind in unserem Leben nicht präsent? Welche stillen Maßgaben legen wir andere Christen an, ohne sie auszusprechen? Und inwiefern könnten unsere Leidenschaften und theologische Überzeugungen zu den Maßstaben werden, an denen wir andere messen? Zum Beispiel Heilung oder Heilige Geist-Themen. Und zweitens ist tiefes Zuhören. Tiefes Zuhören heißt, dass wir uns auf eine dicke, vielsichtige Einsicht in unsere Nächste einlassen. Besonders in diejenigen, die anders sind. Es bedeutet zuzuhören, um zu verstehen und nicht zum Urteilen. Manche hören wir nicht wirklich zu. Wir warten nur darauf, genug zu wissen, um jemanden einzuordnen und in eine Schublade stecken. Und echtes, tiefes Zuhören aber akzeptiert, dass jeder Mensch sich entwickelt. Es lässt Raum für Nuancen und Komplexität und sucht nach dicken Beschreibungen statt schnellen Urteilen. Und drittens, Widerstand gegen begrenztes Denken erfordert Buße. Jesus wollte nicht Grenzen auflösen oder das Gesetz leichter machen. Er stellt die Alte Testament-Auffassung von Gerechtigkeit wieder in den Mittelpunkt. Gerechtigkeit bedeutet Beziehung zu Gott und zum Nächsten. Und Lukas schließt das Gleichnis mit den Worten, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Und Demut hier ist nicht einfach eine Tugend in menschlicher Gesellschaft, sondern eine Haltung vor Gott und gegenüber unseren Nächsten. Und Buße heißt, sich Jesus zuzuwenden, dem, der sich mit den Geringen und Ausgestoßenen identifiziert. Wenn selbst der Zöllner gerechtfertigt wird, wird Gottes Gnade für niemanden vorenthalten. Also lasst uns demütig auf ihn zugehen und mit offenen Herzen auf die Menschen um uns herum zu gehen. Wir kommen eine Zeit zum Abendmahl wieder. Immer wenn ich predige, jetzt Abendmahl. Schön. Und wir haben wieder eine Gelegenheit, ins Zentrum zu kehren. Jesus grenzt niemanden davon aus, das Abendmahl zu empfangen. Es geht um eine Beziehungsperspektive. Anstatt Grenzen zu definieren, sagt Jesus, komm zu mir, nimm mein Leib, nimm mein Blut. Es setzt sich selbst ins Zentrum und durch ihn können wir zu ihm kommen, ohne Zweifel, dass die Sühne für uns gilt. Ich bitte, dass Christoph und Jean kommen können.